Bevor wir in die neue Folge von Jung im Hustler starten, vorweg eine Triggerwarnung. Wir werden heute über das Thema Tod sprechen an einem Punkt. Und deswegen möchten wir all denen die Möglichkeit bieten, die sich damit nicht konfrontieren möchten, jetzt abzuschalten und dann in der nächsten Woche wieder zuzuhören. Hallo.
Hallo. Und
herzlich willkommen zur jetzt dritten Folge von Jung im Hustler.
Kannst du es schon fassen, dass es die dritte Folge ist?
Nein, kann ich nicht. Und vor allem ein bisschen behind the scenes eigentlich. Wir hatten eigentlich für die dritte Folge eine andere Folge geplant. Thematisch ist es ähnlich, aber...
Ich würde sagen sogar, dass es heute ein bisschen die Einleitung sogar zum nächsten Thema, zum eigentlichen Thema ist.
Voll. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut und... Der eine oder andere hat vielleicht schon meine Insta-Story vor 2 Tagen gesehen. Wenn ihr das hört vor 2 Tagen, tatsächlich war es vor einer halben Stunde. da habe ich nämlich über Selbstbild gesprochen. Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, wo die Unterschiede sind und wieso mein Weg dahin war, gerade im Erwachsenwerden. Weil man hat viele identitäre Krisen. Ich habe auch da schon gesagt, dass man nicht trans sein muss oder man muss nicht schwarz sein, um
eine Identitätskrise zu
absolut
haben.
Absolut gar nicht. Und ich finde, das wird auch oft vergessen, weil auch wenn du weiß, cis, heteronormativ bist, kannst du Probleme haben. Und das vergessen ganz, ganz viele. Und dann finde ich es auch immer schwierig, dass Menschen sagen, ja, aber in... Irgendwo verhungern Menschen, was sowieso ja eine ganz schlimme Aussage ist. Deswegen habe ich mich gerade auch geweigert, das auszusprechen, wie es Menschen sagen. Nein, dein Päckchen ist immer das Größte, weil das ist das Einzige, was du wirklich jemals wirklich gefühlt hast. Und selbst wenn du jetzt als eine meiner engsten Freundinnen ein Päckchen zu tragen hast, leide ich mit dir, aber ich werde niemals so das fühlen, wie du das fühlst. Ja. Und deswegen finde ich es absolut legitim, auch wenn das für jemand anderen vielleicht nicht so schlimm erscheint, dass es für dich aber absolut schlimm ist. Das einmal vorweg gesagt. Ich habe in meiner Insta-Story schon ganz viel erzählt dazu, wie meine Erfahrungen waren und wir werden darauf auch später noch ein bisschen tiefer eingehen. Aber mich interessiert auch total deine Sicht, Alicia, weil wir hatten sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen im Erwachsenwerden. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Das war lächerlich zu sagen. Wir sind seit knapp 10 Jahren befreundet. So natürlich weiß ich, wie dein Background war.
Ja, aber...
Aber ihr nicht alle auch.
Ja, also ich hatte passenderweise, vor kurzem ein Interview und da wurde mir die Frage gestellt, ob ich mit dem Bewusstsein aufgewachsen bin, ob ich mit dem Bewusstsein einer schwarzen Frau aufgewachsen bin. Und als ich mir das Interview so angeschaut hatte, habe ich nochmal viel krasser darüber nachgedacht, so für mich. Und ich war so krass. Also eigentlich habe ich erst in meinem Vorjugendalter, würde ich schon eher sagen, mich wirklich damit befasst und auch wirklich auseinandergesetzt und auch wirklich für mich gesagt, ich bin aus Burkina Faso. Ich komme aus Burkina Faso und meine Kultur habe ich sowieso schon immer geliebt, aber dass ich das selber so gesagt habe und ich nur gesagt habe, ich bin Deutsche, das kam ganz, ganz, ganz spät und das lag halt einfach daran, dass ich in einem sehr, sehr kleinen Dorf aufgewachsen bin, würde ich jetzt mal so sagen.
Castrop-Rauxel,
meine süße Perle. Und man muss halt auch einfach wirklich dazu sagen, meine Mama, mein Bruder und ich, wir waren die einzigen Schwarzen. Und ich glaube sogar, bis wir weggezogen sind, das war mit 14, waren wir auch immer noch die einzigen Schwarzen. So. Dadurch, dass aber meine väterliche Seite sehr deutsch ist und meine Mutter ja die einzige in Deutschland ist, habe ich auch nur meine deutsche Familie um mich herum gehabt. Ich habe im Kindergarten nur deutsche Menschen um mich, also nur Weiße. Ich würde gar nicht deutsch sagen, sondern wirklich Weiße. Hellhäutige Menschen und für mich war das dann so, okay, in der Grundschule wurde ich dann gemobbt wegen meinen Augenbrauen, wegen meinen Haaren. Meine Haare wurden mit Schamhaaren verglichen, weil ich halt Locken hatte und halt auch keine feinen Locken, sondern ich habe halt dickere Haare und wenn es dann draußen natürlich regnet, werden die kräuselig, haben die mich mit Schamhaaren verglichen. Aber und du musst dir vorstellen, ich habe darüber weggelacht. Heute würde das niemals mehr passieren.
Ja. Aber weißt du, was ich total interessant daran finde? Weil wir machen alle die Erfahrungen, genau für die Dinge, die man früher ausgelacht worden sind, wollen jetzt alle haben. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, okay, ist es wirklich so und dass das runtergebrochen werden soll? Das ist mit Sicherheit zum Teil so. Ja. Einfach, dass das, was eigentlich schön an dir ist, schlecht geredet wird, einfach aus Hass. Aber was ich auch sehr prägnant daran finde und einfach mal so in den Raum schmeiße, ist, ich glaube, so weit denken die Menschen gar nicht.
Mhm.
Es geht wirklich einfach isoliert nur um den Hass. Und es geht einfach nur darum, alles, was anders ist.
Mhm.
Hauptsache, ich finde irgendwas.
Ja.
Und das findet man bei jedem Menschen.
Ja. Und was mich eigentlich jetzt heute am traurigsten an der ganzen Sache halt macht, ist, dass ich das früher geglaubt habe. Ich war dann so, mein Gott, meine Haare sind nicht schön. Ich wollte die dann immer glatt haben. Ich habe das Schlimmste, was man Afrohaaren antun kann. Ich habe meine Haare, ich bin die halt chemisch geglättet. Ich habe meinen Haaren einfach nur den Untergang einfach so prophezeit. Ich war so, okay, ich mache jetzt hier immer chemische Glättung, aber ich will glatte Haare haben. Ich will meine Augenbrauen dünn haben, weil ich habe wirklich mit McDonald's Augenbrauen. Also ich habe jedes südländische Kind, glaube ich. Aber wenn sich das dann so häuft und dann hast du halt ein bisschen mehr Popo als alle anderen, ich wurde dafür fertig gemacht, so weißt du. Und ich war dann so, okay, das ist nicht schön. Ich möchte das nicht. Ich möchte das doch nicht. Ich muss einmal kurz, Side Note, ich habe mir die letzten Folgen angehört. Und ich bin ja ein Mensch, der sehr laut redet und sehr einfach
emotional.
Ja, sehr emotional. Sobald ich einmal rede, vergesse ich, wie ich rede. Und ich habe mir als Hausaufgabe selber gegeben, bei unserem Podcast ein bisschen darauf zu achten, dass ich
weniger raps.
Weniger rappe. Ich hab das selber als Rappen bezeichnet. Aber genau, was wollte ich denn sagen? Genau, du glaubst diese Sachen und ich fand mich nicht schön. Ich habe nur noch so Jogger und so getragen, weil ich dachte, oh mein Gott, ich möchte nicht, dass man meine Figur sieht und so. Und irgendwann, als ich dann angefangen habe, mir Vorbilder zu suchen, Rihanna, Beyoncé, dann habe ich gemerkt, okay, krass, das ist eigentlich voll schön. Und eigentlich ist es dein Umfeld, was auch viel, also was das sehr dazu beiträgt, wie du dich weiterentwickelst und wer du sein möchtest. Weil ich habe gemerkt, mein Umfeld, die kannten das nicht. Sobald ich ein bisschen erwachsen geworden bin, mit meinem Umfeld erweitert habe, in ein ganz anderes Umfeld gegangen bin, was nicht Castrop-Rauxel war, sondern mal Düsseldorf, wo du viele andere siehst, die so sind wie ich, denke ich mir, das klingt total dummer, wenn du halt in einem Dorf aufwächst, wo du die einzige Schwarze bist, freust du dich voll. Du denkst, oh mein Gott, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder.
Ich finde es total interessant eigentlich, weil ich kann natürlich nichts dazu sagen, wie es ist, schwarz zu sein. Ich bekomme aber total viel mit aus der Branche tatsächlich, dass echt nicht wenige auch wirklich Bleaching-Creme benutzen, um ihre Haut heller zu machen, damit sie mehr reinblenden. Also ich meine, ich glaube, das prominenteste Beispiel dafür ist Michael Jackson.
Mhm.
Und das Perverse eigentlich daran, und das ist kein Einzelfall eigentlich in der gesamten Entertainment-Branche und Industrie, ist, dass die erfolgreichsten Menschen sich anpassen tatsächlich, dass sie so wenig aussehen, wie sie, wo sie herkommen.
Ja.
Sondern genau dem Standard, der gerade halt angesagt ist. Und das kann man diesen Menschen nicht mal verübeln, weil am Ende ist es ein Kreislauf. Weil wenn du versuchst, du selbst zu sein, wird dir indirekt das verboten. Und wenn du dich anpasst, natürlich wird dieses Bild auch weiter da sein. Und das finde ich so schwierig eigentlich und so gefährlich an der Diversity-Debatte. Und ich bin selbst kein Mensch, die das jetzt ständig rausposaunen. Und ich öffne mich natürlich und ich rede auch mehr drüber. Aber ganz viele Menschen, dadurch, dass darüber gesprochen wird, denken, wir sind schon längst angekommen, wo wir sein müssten, weil es so präsent ist. Aber was so präsent ist, ist ganz oft einfach dieses Pinkwashing in Reihenform.
Mhm.
Was diesen gefährlichen Eindruck vermittelt von, wir hätten schon so viel erreicht. Und es ist auch viel erreicht. Und es ist unglaublich toll, dass sich Dinge verändern. Aber es ist noch lange nicht genug. Und das begrenzt sich nicht auf deine Hautfarbe. Das begrenzt sich nicht auf meine Identität, wer ich bin. Das gilt für alle Menschen. Was uns allen fehlt, ist Menschlichkeit.
Ja, ich finde auch Menschlichkeit, das hast du aber auch in deiner Story, finde ich, sehr gut. Ich habe es mir ja angeschaut. hast du auch in deiner Story, finde ich, sehr gut thematisiert. Und ich finde auch, als du geschrieben hast in deiner Story, dass es auch viel um Menschlichkeit geht und einfach auch viel darum, für Menschen einzustehen, aber ohne jetzt berechnen, einfach das zu machen, weil du siehst, es ist gerade nicht gut und deswegen helfe ich dieser Person gerade, weil das Gleiche würde ich mir auch wünschen. Und ich muss auch sagen, ich habe also Manifestieren so ein bisschen für mich entdeckt und ich finde, also sobald ich mir das so ein bisschen mehr angeeignet habe, einfach Dinge zu machen, um sie für mich zu machen, um nicht aus einem bestimmten Hintergrund, habe ich gemerkt, dass es zurückgekommen ist.
Ja. Achtung, Werbung.
Alex, dreimal darfst du raten, was ich gefunden habe.
Was denn?
Erinnerst du dich noch an diese Biogemüsechips, die ich dir in Berlin gezeigt hatte?
Diese salzigen?
Ja, Alex, ich habe sie gefunden. Ich habe sie en masse bestellt und jetzt darfst du raten, für wie viel?
Keine Ahnung, 3 Euro?
Schatz, 1,19 Euro.
Was?
1,19 Euro.
Als ob.
Ja, ich habe auch welche für dich mitbestellt.
Wo?
Bei Motatoes.
Was?
Und ich habe auch richtig viel Tee da geholt und richtig viel Kakao. Also alles.
Okay, stopp. Mach Unboxing.
Also, ich habe mir auf jeden Fall ganz viel Tee geholt. Einmal Bratapfel, weil das kriegst du ja nirgendwo mehr, weil es einfach nicht die Zeit ist. Aber das Gute ist, die müssen es ja loswerden. Einer muss es kaufen. Hier bin ich. Dann habe ich mir noch so einen Zinktee mit Himbeere geholt. Dann Kakao, aber mit Hafer.
Das ist der, den du immer in der Aufnahme trinkst, ja?
Ja.
Nein.
Nee, also ich habe da richtig viele coole Dinge gefunden und auch so Lemon Chili, weil ich das auf Mango machen möchte. Und dann habe ich mir noch so gemahlenen Zimt geholt, weil ich in New York ja auf so ein Chai Latte gekommen bin. Das so krass geschmeckt hat mit Karamell und ein bisschen Zimtsirup. Aber da war auch immer Zimt selber drin. Deswegen habe ich mir das jetzt auch geholt. Das ist von Easy Gourmet, auch Bio. Dafür habe ich 1,49 Euro bezahlt. Und normalerweise kostet Zimt ja so 3, 4, 5 Euro. Deswegen habe ich auf jeden Fall zugeschlagen.
Alicia, Unboxings in einem Podcast sind ziemlich dumm. Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer. Deswegen bestellt jetzt bei Motatoes. Die bieten euch nämlich Lebensmittel, die es nicht mehr in den üblichen Handel geschafft haben, aufgrund von Überproduktion, Saisonalität oder zu kurzen Mindesthaltbarkeitsdaten mit bis zu 80% Rabatt an. Und wisst ihr, was wir euch bieten? Nochmal 15% on top. Das Ganze mit dem Code YUMYUM15. Also würde ich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Schaut unter www.motatoes.de vorbei oder in der Motatoes App. Alle Details findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich glaube, was vielleicht vielen Menschen hilft, also ganz kurz, um das nochmal einzuordnen, ich habe in meiner Story gesagt, dass ich einen Turning Point hatte, wo jemand mir sehr blöd gekommen ist und ich einfach mir gedacht habe, nee, ich gebe dir jetzt einfach nicht diese Macht über mich, die du dir gerade einfach nehmen wolltest, weil die hast du auch einfach nicht. Mhm. Und dass ein Selbstbewusstsein, was ja wirklich nur auf die Außenwelt so ein bisschen gerichtet ist und wenig mit unserem Selbstwert innen drin zu tun hat, wenn wir alleine vorm Spiegel stehen, dass das ein sehr, sehr gutes Schutzschild ist, um eben dein Selbstwertgefühl zu beschützen.
Ja.
Und mein Weg, ein Selbstbewusstsein aufzubauen, war zum einen die Erkenntnis tatsächlich, dass ich nicht alles an mir toll finden muss, um anderen zeigen zu können, ey, ich bin aber genug. Vor allem für dich, weil wenn nicht, dann rede ich um okay.
Aber darf ich dich was fragen? Irgendwann muss das ja, also bist du ja immer, also im besten Fall ist man ja, also ne?
Ja.
Man wird ja nicht so geboren. Wann hast du das für dich so entwickelt oder für dich diese Einstellung
also, entwickelt? Das ist sehr, sehr schwieriges Feld jetzt. Und ich will auch gar nicht so mit Diagnosen um mich schmeißen, weil ich habe nie eine Diagnose in dem Bereich bekommen zu irgendwas. Mhm. Aber es war schon immer sehr prägnant, gerade als ich klein war, auch wirklich Kleinkindalter, dass ich sehr rational bin, ich sehr wenig emotional geleitet bin, sondern eher zielorientiert. An der Stelle muss ich mich bei meiner Mutter nochmal entschuldigen. Es tut mir leid, Mami. Danke für alles. Aber ich war schon immer sehr konsequent und es gab eine Zeit, in der ich wirklich wochenlang mit meiner Mutter kein Wort geredet habe, weil ich Scheiße gebaut habe. Und sie war wütend auf mich und sie wollte mich natürlich mit Disziplinarmaßnahmen irgendwie bestrafen, also mit Gameboy wegnehmen und so. Also weißt du, so einfach das, was man denkt, okay, Kinder verstehen dann, das war nicht richtig, was du gemacht hast und dein Handeln hat Konsequenzen.
Ja.
Meine Konsequenz war, okay, du willst mich bestrafen? Dann rede ich jetzt nicht mehr mit dir. Und ich rede nicht mehr mit dir, ist wirklich nicht mal ein Hallo. Und ich war schon damals so konsequent, dass ich wirklich das sehr lange durchgezogen habe, gerade für dieses junge Alter.
Bei meiner Mutter wäre das nicht möglich gewesen.
Meine Mutter ist auch Ausländerin, Schatz. Aus einem sehr konservativen Land. Und ich hatte schon immer wirklich meine Emotionen standen immer hinten an. Mhm. Es ist nicht so, als hätte ich gar keine Emotionen, aber ich bin irgendwie nicht so krass emotionsgeleitet, sondern irgendwie in meinem Kopf ist immer alles so rational.
Mhm.
Und meine Schwester hat tatsächlich ihre Ausbildung gemacht, indem sie halt Kinder, die Betreuung benötigen, einfach weil sie Einschränkungen haben, diverse Art, das kann körperlich sein, das kann geistig sein. Ganz viele Kinder mit Asperger, aber auch Down-Syndrom, also wirklich eine große Range. Und manche Sachen, die sie mir dann manchmal so erzählt, natürlich ohne Namen, muss ich sagen, boah, kenne ich mich manchmal wieder. So, und ich glaube, mir fehlt keine Empathie. Ich kann Empathie für andere Menschen aufbringen, aber der Unterschied ist, ich kann das nachempfinden, aber ich kann sehr gut Abstand nehmen, einen Schritt zurückgehen und das als deine Emotionen wahrnehmen. Und auch das, was das in mir auslöst, kann ich sehr gut einordnen in deine Situation.
Mhm. Ja, du kannst das gut differenzieren.
Ich beziehe das nicht so sehr auf mich. Und ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich.
Ja.
Und dann, nach der Schule, nachdem mir was Blödes passiert ist, gab es ein Mädchen, ihr Vorname fing mit N an. Ich möchte jetzt hier einfach nichts sagen, weil ich festgestellt habe, dass mir tatsächlich noch einige aus der Schulzeit folgen auch. So, weißt du, das muss einfach nicht sein. Und sie war etwas korpulenter. Und ich war mit ihr befreundet und das war eine turbulente Freundschaft, weil wir sind auch oft aneinander geraten. Ich war mit nicht mit allem d'accord. Sie war sehr oft Opfer von Mobbing, was ich unfassbar grausam fand, eben weil sie korpulenter und etwas kleiner war. Und sie war auch sehr forsch und hat versucht, so Selbstbewusstsein als Schutz zu benommen, aber in einem sehr aggressiven Weg. Und das war oft schwierig. Und wenn du dann so aggressiv, wir sehen das alle auf Social Media, reagierst, sprich, man sieht, es macht was mit dir, kommt noch mehr.
Ja.
Und vor dieses Mädchen habe ich mich wie kein anderer gestellt. Und ich finde, was wichtig dabei ist, das bedeutet nicht, ich muss nicht mit allem d'accord sein, sondern ich habe gesagt, ey du, hältst jetzt mal dein Maul, weil das, was du machst, ist einfach scheiße und charakterlos. Und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, und du? Ist auch nicht richtig. Aber ich habe sie zur Seite genommen. Weil sie war für mich einfach meine Freundin. Und sie ist mir manchmal krass auf den Sack gegangen. Aber die hatte ein reines Herz. Und sie war einfach gezeichnet.
Das eine hatte mit dem anderen einfach nichts zu tun.
Überhaupt nicht.
So deine Fehler, die, ne, die, man lernt ja auch nur aus Fehlern. So, weißt du, nur so kannst du auch aus Fehlern lernen. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass sie es verdient hat.
Nein.
So. Vor allem Mobbing sowieso, sorry, das hat so langfristige psychische Schäden. Also ein Mensch, der sagt, jemand hat das verdient.
Und das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, und das ist überhaupt nicht respektlos gemeint, aber gemobbt zu werden, ist irgendwie wie eine Volkskrankheit. Und ganz vorsichtig, das ist nicht gemeint auf, die Leute bilden sich das ein, weil das ist real, sondern das Kranke daran ist, das passiert fast allen.
Ja.
Also wie schlimm ist das? So, das heißt, in diesem frühen Stadium von unserem Leben wird uns eigentlich schon so sozial beigebracht. Also irgendwas muss ja so systemimmanent schieflaufen, dass Millionen von Kindern jedes Jahr an so unterschiedlichen Orten in dieser Dynamik unter sowas leiden.
Ja.
Sprich, das System muss irgendwo lückenhaft sein, weil es ist schon sehr prägnant, dass das so das funktioniert.
Dass es wirklich bei jedem ist.
Ja.
Ich überlege gerade, wie das bei mir war, was das in mir ausgelöst hat. Ne? Also ich finde, bei Kindern ist es ja nochmal, was ist das, die Hölle, was das für Nachwirkungen auch einfach an einem Charakter hinterher hat. Ne? Natürlich wieder zum Thema Identitätskrise, was voll, wenn du gemobbt wirst, wie es bei mir in der Schule, das hat bei mir so krasse Schäden hinterlassen, bis ich dann irgendwann diesen Bogen gefunden habe und dann gesagt habe, hey, guck mal, das ist voll schön, weil ich die andere Seite gesehen habe. Und dann habe ich mich wieder gefangen und dann kamen andere Dinge. Genau. Ja. Weil ich dann irgendwann erwachsen war, mein Ding machen wollte und dann wollen mir die nächsten Leute reinreden.
Ja.
Aber
das ist total gut, weil du hast den Bogen bekommen. Und ich glaube, was für ganz viele wichtig ist da draußen und alle, die das jetzt hören und betroffen sind von solchen Situationen, A, ihr seid nicht alleine und B, ihr seid nicht daran schuld. Es ist absolut alles richtig mit euch. Ihr müsst euch nicht verändern. Es ist leider die Umwelt, die einfach scheiße ist, in der ihr da gerade lebt. Und ich weiß, wir streben ganz oft nach Entschuldigungen und ich verstehe das Prinzip und es macht auch irgendwo Sinn, dass wir uns das ersehnen. Aber es gibt so einen TikTok tatsächlich, ich gucke ja kein TikTok, ich gucke ja immer YouTube-Shorts. Ich bin diese eine Person, die immer YouTube-Shorts konsumiert. Und da spricht eine Frau über toxische Beziehungen und wenn sie zu Ende gehen. Und dass viele Menschen sich dann nach Entschuldigungen sehen. Und dass sie erst abschließen können oder denken, sie können abschließen, wenn dieser Mensch sich für das, was er dir angetan hat, entschuldigt.
Mhm.
Und sie sagt dann, warum gibst du jemandem die Macht oder erwartest von jemandem, deine zerbrochenen Teile wieder zusammenzusetzen, der diese Macht missbraucht hat, um dich erst im ersten Feld zu zerstören? Warum sollte er dieses tun? Weil wenn er dich genug schätzen würde, dann hätte er dich nicht zerstört.
Ja.
Und die wichtigste Erkenntnis ist dabei, ihr braucht diese Entschuldigung nicht. Verzeihen tut ihr nämlich nicht für den Gegenüber und das macht man auch nicht aktiv. Ich, wenn ich jemandem verzeihe, bin ich in der Regel nie zu jemandem hingegangen und habe gesagt, ey, es ist jetzt wieder alles in Ordnung, ich bin drüber hinweg. Ich habe das für mich einfach festgestellt. Weil wenn du das mit dir alleine ausmachst und einen Schritt zurück machst und du rationalisierst und siehst, ey, guck mal, die Person war so unfassbar scheiße zu mir. Die hat mich gequält wirklich in der Schulzeit oder wo auch immer. Das kann auch am Arbeitsplatz passieren. Nur weil man erwachsen ist, heißt das nicht, dass man nicht mehr Mobbing ausgesetzt sein kann. Die hat auch eine Vergangenheit. Wir wissen nicht, was ihr passiert ist. Und das macht das alles nicht richtig. Das ist alles keine Entschuldigung.
Ja.
Das macht uns aber rational.
Und Mensch, also wir zeigen einfach Menschlichkeit.
Rational einfach klar, dass wir nicht das Zentrum des Universums sind. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und dass dieser Hass, auch wenn sich das so angefühlt hat, uns gegolten hat in erster Linie, sondern in den meisten Fällen waren wir Kollateralschaden und eine Variable, die man einfach austauschen kann.
Mhm.
Weil es ging nicht um dich, wenn dieser Hass sich gegen dich richtet, sondern es ging um den Hass an sich, damit diese Person sich besser fühlt und ihren eigenen Schmerz ertragen kann. Und ich finde, wenn du dann einen rationalen Schritt zurückgehst und diese Erkenntnis hast, dann ist es viel, viel leichter zu vergeben.
Ja.
Weil am Ende, wenn du nicht vergibst, bist du die Person, die mit diesem Schmerz rumlaufen wird. Die andere Person hat es im Zweifel schon wieder vergessen.
Krass. Nee, ich finde über solche Dinge, also ich beschäftige mich ja richtig krass mit sowas. Ich muss sagen, gerade dieses Jahr, weil ich bin ein richtig sturer Mensch und immer auch so über Prinzipien. Und ich habe aber dieses Jahr auch wirklich, muss ich sagen, für mich gemerkt, für wen mache ich das denn? Okay, ich möchte es mir beweisen. Und jetzt? Ich weiß, ich kann stur sein und ich habe ein Durchhaltvermögen. Und jetzt? Wo bringt mich das denn hin?
Ja.
Es bringt mich, führt mich nirgendwo hin. Und ich habe mein Mindset so komplett versucht.
Zu deinem Gunsten anzupassen am Ende. Also.
Ja.
Zielorientiert am Ende.
Ja, ich habe mich einfach selber mit mir selber befasst, glaube ich. Das ist das einfach. Ich habe, glaube ich, immer versucht, anderen Menschen so krass zu gefallen und habe mich dann erstmal auf alle anderen, ich möchte nicht sagen, wie du gesagt hast, jetzt, also nicht drauf geschissen, aber ich habe einfach mich so im Fokus gesetzt und habe einfach gesagt, okay, krass, das Leben kann so ganz anders sein. Und auf einmal war mein ganzer Alltag auch so.
Ja.
Dass du ziehst diese Energie auch einfach an.
Auch das, also dieses Konstrukt Erwachsenwerden ist ja irgendwie auch sozial einfach gemacht.
Mhm.
Weil Menschen sind auch erwachsen geworden, wie das halt dann zu dem Standpunkt möglich ist. Die sind vielleicht nicht so alt geworden wie wir, aber auch bevor Menschen eine richtige Gesellschaft hatten, eine zivilisierte, wie wir das heute haben. Die Biologie kennt diese sozialen Normativen nicht.
Ja.
Also das ist nicht die höchste Gewalt und die Gesetze, wie der Mensch funktioniert.
Ja.
Und ich finde ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, wir sind jetzt 25 und natürlich sind wir vor dem Gesetz erwachsen. Aber ich glaube, man wird jeden Tag bis zum Tod immer erwachsener, im besten Fall, manche auch nicht.
Ja.
Aber du hörst nicht auf zu lernen und das ist die wichtigste Erkenntnis, weil wir alle lieben schöne Filme, romantisch und die einem Hoffnungen geben. Aber ganz oft sind das auch false friends, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, weil einem so schnell vermittelt wird, das Ultimatum ist so wirklich, ich liebe diesen Film über alles. Ich liebe so richtig leichte Unterhaltung, ne? So How to be Single. So, und ich liebe auch diesen Song von Hailee Steinfeld oder wie die heißt, so Love Myself, weil das irgendwie eine süße Message ist.
Ja.
Ich bin mir aber auch über, wie toxisch das ist, manchmal bewusst, weil das so vermittelt, okay, du machst dich frei von allem, du konzentrierst dich auf dich selber und das bis dahin auch alles fein. Und dann wird aber oft vermittelt, okay, jetzt hast du den Status quo erreicht, du hast dich jetzt dem Typen entledigt. Und dann ist alles gut, jetzt bin ich glücklich bis ans Ende meiner Tage. Nein, Mann, Schatz, du wirst dich jeden Tag aufs Neue dafür entscheiden, glücklich zu sein, weil du entscheidest, dass du es dir selber wert bist.
Ja.
Weil du entscheidest, ich habe einen guten Charakter. Weil du dich entscheidest, meine Werte sind richtig stabil. So, natürlich, ich bin liebenswert, weil ich verhalte mich genauso, wie es mir wünsche, dass andere Menschen sich mir gegenüber verhalten.
Und die Leute, die damit nicht klarkommen, die haben es doch einfach nicht verdient, mit dir zu sein. Und die Leute braucht man auch einfach nicht. Und das ist dann auch eigentlich eher ein Segen, dass man die dann los ist oder dass man da aneckt, als sich darum zu bemühen, das jetzt irgendwie noch hinzukriegen. Ja. So. Und so bleibst du dir auch immer selber bewusst, okay, ich bin toll. Weil wenn du immer mit diesen Menschen bist, die dieses schlechte Gefühl gibt, du glaubst das ja auch irgendwann.
Ja.
So. Und ja, einfach am besten jeden Tag in den Spiegel gucken und sagen, ich liebe mich, ich bin es wert, geliebt zu werden. Und jeder, der da nicht damit klarkommt, hat Pech gehabt.
Weißt du, was für mich so ein richtig krasser Moment war, wo ich das auch so realisiert habe, dass alleine sein nichts Schlimmes ist? Achtung, Werbung.
Hey ihr Lieben, als Teil der Yum Yum Hustlers Community habt ihr die Chance, etwas zu gewinnen. Wir machen aktuell eine Umfrage zum Podcast und unter allen Teilnehmenden verlosen wir 3x AirPods Pro der 2. Generation. Die Teilnahme ist ganz einfach und nimmt nur wenige Minuten eurer Zeit in Anspruch. Eure Meinung ist uns super wichtig, denn sie hilft uns, den Podcast noch besser und interessanter für euch und unsere Werbepartner zu gestalten. Also, wenn ihr Lust habt, Teil der Podcast-Familie zu sein und direkten Einfluss zu nehmen, dann macht mit bei unserer Umfrage. Den Link zur Umfrage und die Teilnahmebedingungen für die Verlosung findet ihr im Linktree in den Shownotes und auf podstars.de/yumyum. Die Yum-Yum-Hustlers zählen auf euch.
Mein Vater ist vor 2 Jahren verstorben und ich habe ihn im Vorfeld nochmal besucht, weil er hat in Südafrika gelebt. Das war kurz vor der Corona-Pandemie.
Mhm.
Und ich war bei ihm in Südafrika. Ich war vorher auch jedes Jahr in Südafrika. Und war aber wirklich nochmal lange da und habe ihn wirklich als erwachsenen Menschen nochmal kennengelernt über 6 Wochen. Und die ersten paar Tage fand ich total schlimm und saß dann da in meinem, also es waren 2 Häuser und ich, ne? Und dann saß er auf der Veranda und eigentlich total idyllisch. Aber ich konnte das gar nicht sehen, weil das Meer ist nur 150 Meter entfernt. Mhm. Morgens sind da Wale an der Westküste und eigentlich total Paradies. Nur 200 Menschen, Fischerdorf, also wirklich, heute kann ich sagen, Paradies.
Ja.
Ich in dem Moment hatte aber die ganze Zeit nur im Kopf, wie unfassbar schlimm ich das finde, mir das anzuschauen, weil ich das Gefühl hatte, mein Vater stirbt hier alleine. Und irgendwann, das war wirklich nur die ersten Tage, habe ich festgestellt, und das hat keine Worte gebraucht, weil mein Vater hat sich keine Mühe gegeben, verbal mir irgendwie beizubringen, dass das für ihn in Ordnung ist, weil braucht er auch nicht, weil ich habe einfach gesehen, er ist so im Reinen mit sich selber und das ist auch das Leben, was er geliebt hat. Er ist sehr früh in Rente gegangen und er hat einfach auf sich gehört und was seine Bedürfnisse sind. Zu dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist, war er schon, glaube ich, 12 Jahre im Ruhestand, weil er gesagt hat, okay, ich habe jetzt genug Geld verdient, dass ich vielleicht nicht mir alle 6 Monate einen neuen G-Wagen kaufen kann, aber ich habe hier meinen Land Rover, den liebe ich schon seit 10 Jahren. Ich habe mir über die Zeit hier ein Haus gebaut. An dem Ort, den ich liebe, den ich mein Zuhause nenne. Mein Vater war auch Südafrikaner, für die, die es nicht wissen, tatsächlich. Und für ihn war es nicht schlimm. Also, mein Vater war die erste Erfahrung in meinem nahen Umfeld mit dem Tod. Und am Anfang war es...
Das hat dir aber bestimmt auch dann einfach die Angst auch so ein bisschen
total
genommen,
Und Angst ist ein ganz gutes Stichwort eigentlich, weil... Ich glaube, so krass an Schicksal, das ist so... Also, das können nicht alles immer Zufälle sein, weißt du?
Ich verstehe voll, was du meinst.
Weil ich hatte mein allererstes Shooting für Ricky, wobei das wir schon in der ersten Folge gesprochen hatten mit About You.
Ja.
Und an dem Tag hat mein Vater mich angerufen und wollte über Nachlass sprechen. Und wenn Leute dich anrufen und über Nachlass sprechen wollen, in einem Zeitpunkt, wo sie schon krank sind, dann sieht es meistens nicht so gut aus. Und haben wir drüber gesprochen und... Dann ist noch ein bisschen Zeit vergangen, dann hatte ich meinen 2. Job, Gachubi. Und mein Vater hatte mich angerufen, ich hatte aber Overtime. Ich glaube, ich war erst um 23 Uhr im Hotel. Und habe dann von meiner Tante geschrieben bekommen, dass er halt ins Krankenhaus gekommen ist. Ich habe in dieser Nacht so bitterlich geweint wie noch nie. Ich wusste nicht, dass man so viel Schmerzen beim Weinen empfinden kann. Ich habe schon oft in meinem Leben geweint. Aber so wie da... Also ich wusste nicht, dass ich so viel Emotionen in mir tragen kann. Ja. Den verpassten Anruf hat dann eine Nachricht gefolgt, dass er halt verstorben ist in der Nacht, weil ich mir gedacht habe, okay, um 23 Uhr krank, er wird nicht drangehen. Und natürlich war der erste Gedanke so, oh mein Gott, ich habe nicht zurückgerufen und ich hätte ihn nochmal sprechen können. Und ne? Mhm. Mir war dann aber direkt bewusst, nein, er wäre sowieso nicht ans Telefon gegangen, mhm, etc. Und mit der Nachricht, dass er verstorben ist, ich habe geweint. Aber das war kein schlimmes Weinen. Ich war traurig darüber und das ist auch legitim, traurig zu sein. Aber das, was vorher war, das war keine Trauer, das war Angst. Und in dieser Angst ging es nicht um meinen Vater, dass er leidet, eigentlich runtergebrochen. Mhm. Und ich halte mich nicht für einen Unmenschen, sondern ich glaube, das ist eine relativ natürliche Reaktion. Sondern ich hatte Angst vor dem Verlust. Es ging um mich selber.
Ja.
Und in dem Moment, wo er gestorben ist und wo meine Tante mir gesagt hat, er ist ganz friedlich eingeschlafen, er war nicht lange im Krankenhaus, es war kein schlimmer Leidensweg, war diese Angst weg, weil es gab nichts mehr vom Angst haben. Und dann habe ich erst realisiert, was traurig sein eigentlich bedeutet. Und so schlimm sich das anhört, diese Trauer ist sehr, sehr schnell in was Positives umgeschlagen. Ich hatte direkt präsent so vor Augen, wie dankbar ich dafür bin, dass ich ihn in dieser Zeit nochmal kennenlernen durfte, weil ich kannte meinen Vater vorher irgendwie nicht, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Er war immer 15.000 Kilometer entfernt. Ich habe ihn zweimal im Jahr gesehen, für 2 Wochen vielleicht. Und diese Trauer hat mir auch einfach gezeigt, er hat mir trotzdem was bedeutet.
Ja.
Und auch wenn mein Adoptivvater für mich immer die konservative, klassische Vaterfigur verkörpert hat, wie das ja auch bei dir ist tatsächlich, mhm, ist es nicht so, wie es dieses soziale Stigmata eigentlich immer vermittelt, dass ich nicht gleichzeitig aber auch meinen leiblichen Vater lieben kann.
Ja.
Und ich kann ihn gleich viel lieben, für unterschiedliche Dinge. Weil es nur, weil die Gesellschaft sagt, wir haben eine Mutter und einen Vater und ja, biologisch haben wir auch nur eine Mutter und einen Vater, ist da trotzdem Platz auch für eine dritte Person. Oder auch eine vierte oder scheißegal wie viele. Ich glaube, man versteht, was ich sagen, ja, möchte.
Ja, im besten Fall ist das so, ja.
Ja. Und am Ende des Tages, all diese Erkenntnisse haben mich auch so viel weitergebracht, obwohl ich schon erwachsen war eigentlich. Und diese Geschichte ist eigentlich noch viel, viel länger, weil wenn man das mal noch weiter spannt, ist es so ein schicksalhaftes Ding gewesen. Weil ich habe meinen Vater eigentlich angerufen, weil medizinisch weiß man, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dass er jetzt nicht 100 Jahre alt wird. Alle in meiner Familie sind an Krebs gestorben auf der Seite. Mein Vater war 65.
Mhm.
Ja, also es war klar und ich wollte nicht, dass er stirbt, ohne dass ich ihm jemals gesagt habe, dass ich trans bin. Und das ist sehr egoistisch im ersten Moment, was, finde ich, nicht mal so schlimm ist. Wenn du Egoismus an den Tag legst und niemanden schädigt, sondern einfach nur auf dich achtest, weil wenn man es runterbricht auf den Grundinstinkt, dann ist es einfach ein Überlebensinstinkt, jetzt im weitesten Sinne gesponnen, ja. Egoismus. Und in diesem Telefonat, in dem ich ihm das sagen wollte und das auch gesagt habe und BTW mein Vater die schönste Reaktion von allen hatte, nämlich, okay, das war alles, that's it. Mein Papa war so toll.
Ja.
Und
habe
ich
so
erfahren,
schön,
halt, dass er krank ist. Und deswegen ist es nochmal so schicksalhafter, weil ich hatte vorher ein halbes Jahr nicht mit ihm gesprochen.
Und es ist so schön, dass es so ein schönes Ende genommen hat, weißt du? Weil du wirst dich jetzt heute Gott sei Dank niemals fragen, was wäre gewesen, wenn, hätte ich was, wenn ich es ihm jetzt doch gesagt hätte oder was ist so und was so. Hast du, guck mal, wie du es mir gerade erzählst, du erzählst in so einer richtig schönen Erinnerung an ihn. Und ich finde, das verdient er auch, weil im Endeffekt das sind unsere Eltern.
Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich weine nie.
Oh nein, ach Maus.
Nein, aber ich weine auch nie, wenn ich darüber rede.
Ja, aber es ist ja auch einfach so. Du bist ja auch einfach so eine harte Schale. Also ich selber finde es jetzt auch krass, dass du weinst, muss ich sagen.
Ja, also
man muss wirklich sagen, Alex ist wirklich ein Eisbrocken. Ich bin auch nicht so krass emotional, aber Alex ist wirklich, manchmal denke ich mir, wenn die schon sagt, okay, wenn die schon so schatze oder so, sagt, denke ich mir, okay, wow, oder so, mich berührt. Und das finde ich gerade, ich finde das voll schön gerade, wie du darüber redest und ich bin mir sicher, dein Papa ist gerade sehr, 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 sehr dankbar und stolz für diese Worte.
Weißt du, warum ich jetzt gerade eigentlich so emotional bin? Weil ich habe diese Geschichte schon öfter im privaten Rahmen erzählt und nie war ich dabei so, dass mich meine Emotionen übermannt haben. Aber wenn wir gerade darüber gesprochen haben, gerade im Kontext mit diesem Selbstbild und Identitätskrisen, habe ich gerade nochmal irgendwie festgestellt und das gerade wirklich hier in diesem Moment zum ersten Mal, dass mein Papa durch diese schicksalhafte Begegnung am Ende eigentlich ein Stück weit mir meine Identität geschenkt hat.
Ja.
Weil ich da zum ersten Mal wirklich begriffen haben, wer bin ich eigentlich, ja. Weil ich immer mich viel asiatischer gefühlt habe, weil ich viel asiatischer aussehe. Ich sehe nicht afrikanisch aus, offensichtlich sehe ich nicht afrikanisch aus. Und da hat er mir aber dieses so, das hier ist aber deine Heimat auch, so krass gegeben. Und ich habe ihn zum ersten Mal so sehr verstanden. Und wir haben so viele Gespräche einfach am Kamin abends geführt. Ich glaube, ich war selten so im Reinen mit mir wie in diesen 6 Wochen. Und ich habe auch, glaube ich, noch nie so auf mich geachtet wie in diesen 6 Wochen. Und dafür bin ich ihm für immer dankbar.
Ich finde das so schön, ich kann nicht. Da, ey. Ja, aber es ist auch schön. Ich finde das schön, dass dich unser Podcast so werden lässt. Ich muss auch mitheulen mit dir.
Ich habe schon sehr lange nicht mehr zu diesem Thema geweint. Eigentlich das letzte Mal, als er wirklich gestorben ist. So, ich glaube, das war eine sehr intensive Folge. Und es wird auch intensiv weitergehen. Es werden auch leichtere Themen kommen. Wir haben einen guten Mix.
Aber es ist doch auch ein schönes Thema, weißt du? Weil du voll. Hast doch jetzt auch voll das schöne Fazit daraus gezogen. Es ist voll schön. Ich glaube, jeder, der das gerade hört, denkt sich, oh mein Gott, das ist voll schön. Und ich glaube, jeder kann sich auch damit identifizieren.
Ja.
Ja.
In dem Sinne hoffen wir, dass ihr alle irgendwie ein kleines Stückchen was davon mitnehmen konntet heute von der Folge, ein bisschen euch selbst wiederfinden konntet. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Oh mein Gott, das fühlt sich so falsch gerade an, aber bitte, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung überall, wo man Podcasts hören kann. Und wenn ihr es kaum abwarten könnt bis zur nächsten Woche am Mittwoch, dann könnt ihr uns auch sehr gerne in der Zwischenzeit auf Yumyum Hustlers auf Instagram folgen. Da werdet ihr unter der Woche natürlich fleißig mit Content versorgt.
Ja.
Und wir freuen uns schon, bald wieder mit euch reden zu können.
Ich danke dir für diese schöne Folge, Alex. Muss ich dir mal kurz am Rande sagen. Ich danke dir, dass du dich noch ein Teil mit... Na, wir sind zu zweit, geöffnet. Aber trotzdem ist es ja für andere Leute auch bestimmt. Ich danke dir auch, dass du dich mir noch so mal so geöffnet hast. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen.
Ich mich auch sehr.
Und hiermit beende ich das mit einem Kuss an euch alle.
Tschüss.
Und an dich auch.
An dich auch.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.